herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Alzheimer, Gedächtnisschwund, das verbinden die meisten von uns mit alten Menschen, mit dem Ende des Lebens. Familie Seifert traf es mittendrin. Marc war Anfang 50, als er die Diagnose bekam. Aus einem Arzt, Ehemann, Vater wurde ein Mensch, den man nicht mehr alleine lassen konnte. Ein Frührentner, der entrückte. Was heißt das für die Familie, die Ehefrau, die Kinder? Wie ist das, wenn ein geliebter Mensch erst die Sprache, dann sich selbst verliert? Die Journalistin Katrin Seifert hat es erfahren und aufgeschrieben. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Katrin.
Danke für die Einladung.
Katrin, ich finde es sehr besonders und auch mutig, dass du die Geschichte aufgeschrieben hast. Das ist ja eine sehr persönliche Geschichte, die auch mit viel Schmerz und Leid verbunden ist. Warum hast du dich dafür und dazu entschieden?
Naja, vielleicht als allererstes, ich habe mein ganzes Leben geschrieben. Mhm. Ich habe, als ich meinen Mann kennengelernt habe, den auch gleich in der ersten Geschichte mit erwähnt und verwurstet. Und tatsächlich ist es dann nur ein bisschen folgerichtig gewesen, dass ich die größte Geschichte, die ich in meinem Leben erlebt habe, auch aufschreibe.
Du hättest auch ein Tagebuch schreiben können oder eine Geschichte für dich, für die nächsten Familienmitglieder, Freunde. Du hast es aber veröffentlicht. Warum war dir das wichtig?
Das ist eine gute Frage. Tagebücher gibt man ja eigentlich auch nicht den nächsten Freunden. Oder ich hoffe nicht, dass meine Kinder jemals meine Tagebücher lesen. Ich hatte viel Wut drin. Und die hat mir auch während der Krankheit gut und lange geholfen, weil die einem so viel Vitalität und Leben auch zurückgibt. Gar nicht die Wut auf die Krankheit und auch nicht die Wut auf meinen Mann, aber auch viele Konventionen und Sitten und Gebräuche, die gar nicht immer so hilfreich waren. Und das wollte ich dann irgendwann aufschreiben.
Gib uns so einen kleinen Hinweis, was meinst du mit diesen Konventionen, Sitten und Gebräuche, die hinderlich waren oder nicht sinnvoll waren?
Ich weiß, dass mal ein Freund zu mir gesagt hat, als ich dann so nach der Beerdigung so ein bisschen pöbelte, dann sagte er so, ja, dann trägst du halt ein Jahr lang schwarz, ist doch nicht schlimm, es kleidet dich doch. Mhm. Und da ein anderer Freund sagte, soll ich mal einen guten Blick auf deine Online-Überweisungen werfen? Und ich dachte, Alter, ich mach unsere Rechnung seit jetzt 6, 8 Jahren alleine. Ja. Ich brauche keine Hilfe bei Online-Überweisungen. Und da ist mir so klar geworden, dass man schon in ganz bestimmte Kasten einsortiert wird.
Und dass jeder auch wahrscheinlich einen guten Ratschlag hat, wie man sich jetzt verhalten soll, muss. Kann.
Ja, als Witwe darf man trauern, darf man auch überfordert sein, darf man auch wirklich traurig sein. Wütende Witwen sind, glaube ich, noch nicht so angesehen.
Dein Buch heißt Lückenleben. Warum Lückenleben?
Naja, weil es ja beim Alzheimer auch darum geht, mit den Lücken zu leben und aber auch den Lücken eine Chance geben, ein eigenes Leben zu kriegen, eine eigene Lebendigkeit.
Das heißt, da wird auch Platz für was Neues, im besten Fall, wenn man es positiv sieht?
Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass da, so gerne wir das sofort eintauschen würden, meine Kinder und ich, wenn wir jetzt die Zeit noch mal 8 Jahre zurückdrehen würden, trotzdem ist natürlich auch irgendetwas Gutes daraus entstanden. Mhm.
Und jetzt bei uns ein Gast mit einer sehr berührenden Geschichte. Die Journalistin Katrin Seifert hat ihren Mann durch seine Alzheimer-Erkrankung begleitet und erzählt davon. Doch zunächst das kleine Porträt von Luka Kasilav.
Katrin Seifert hat eigentlich einen anderen Namen. Sie ist Journalistin, Berufsberaterin und Mutter von 3 Kindern. Vor einigen Jahren erkrankte ihr Mann an Alzheimer. Es beginnt sein langsames Verschwinden in der Krankheit. Er verändert sich und aus dem Arzt wird vorübergehend ein Künstler.
Die Fotos, die zeigen Hölzer, die er im Wald gefunden hat. Das hat er mit nach Hause gebracht und bearbeitet. Und eine gute Freundin und Fotografin von uns hat daraus Porträts gemacht.
Im Spätsommer 2022 stirbt er. Über den langen Abschied von ihrem Mann, gut gemeinte, aber unpassende Ratschläge und die Tabus Krankheit und Trauer hat sie jetzt ein Buch geschrieben, Katrin Seifert.
Katrin, du hast die Geschichte zwar schon häufig erzählt, du hast ja auch das Buch geschrieben, aber ich nehme an, es ist trotzdem immer wieder berührend, auch für dich, wenn du die Bilder noch so siehst, oder? Und die Geschichte noch mal so hörst, wenn sie dir erzählt wird.
Also, wenn ich mich da selber lang dackeln sehe, das finde ich jetzt nicht so berührend, ja. Aber wenn ich wenn ich die Bilder von Marianne sehe und von meinem Mann, das finde ich schon schön.
Du hast ein Pseudonym benutzt, um dieses Buch zu schreiben. Mhm. Du heißt eigentlich nicht Katrin Seifert. Warum hast du das gemacht?
Das haben sich meine Kinder gewünscht, weil sie einfach in der Schule ein bisschen in Ruhe gelassen werden wollten. Und das konnte ich gut verstehen und das konnte ich ihnen gut auch geben und schenken.
Ist aber vereinbar damit, dass du jetzt im Fernsehen die Geschichte erzählst?
Ja, ich glaube, alle, die uns kennen, kennen ja auch die Geschichte. Ja. Aber zumindest, das ist ja heute mit den sozialen Medien, das ist nicht mehr so leicht googelbar. So.
Ist es auch, dass Alzheimer ein Tabu ist oder dass man das Gefühl hat, dass eine Geschichte, über die man, eine Krankheit, über die man nicht so gerne spricht?
Na, ich glaube, Alzheimer ist jetzt kein größeres Tabu als jede andere tödlich verlaufende Krankheit. Im Gegenteil, vielleicht ist es auch gerade, erfährt es eine große Medialisierung. Es gibt Honig im Kopf, es gibt Still Alice, es gibt My Father, es gibt Prominente wie Walter Jens und Rudi Assauer und
Gunter Sachs.
Ja. Komischerweise werden wenig Frauen genannt.
Stimmt. Ja, warum eigentlich? Müssen wir aber ein andermal drüber nachdenken. Oder hast du eine Idee, einen Gedanken, warum?
Ich glaube, weil die Fallhöhe größer ist zwischen dem großen, schaffenden Literatur- und Rhetorikprofessor, zwischen dem großen Schalke-Manager, ist das richtig? zwischen dem auch großen Playboy und dann einer solchen autonomie-klauenden Krankheit.
Das ist ein kluger Gedanke. Lass uns vorne anfangen und einfach mal versuchen, Marc kennenzulernen, deinen Mann, der an Alzheimer erkrankt ist. Was war das für einer?
Das war ein wunderbarer Westfale. Sehr stabil, sehr in sich ruhend, mit einem sehr, sehr bösartigen und tollen Humor ausgestattet. Der seinen Beruf, er war Nephrologe, Nierenfacharzt, sehr liebte und gerne ausübte, aber gar nicht so viel Worte drum machte.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ganz verrückt. Ich war für den Spiegel auf einer Kreuzfahrt und er war da an Bord, der bordeigene Dialysearzt. Und es war, kann man sagen, eine paradoxe Gefällebeziehung, weil er wirklich was Anstrengendes und Wichtiges zu leisten hatte. Es ist, er hatte da Patienten zu betreuen und die waren richtig, richtig schwer krank. Und ich war da so ein bisschen die, das darf ich jetzt gar nicht zu bösartig sagen, so dieser flatternde Reportervogel, der da irgendwie so hin und her flatterte und sagte, ist es denn alles in Ordnung, wie das hier auf so einer Kreuzfahrt umhergeht? Und er sagte, was machst du für ein Gedöns? Die haben noch mal eine schöne Zeit. Ja, es ist alles richtig.
Aber es ist schön, dass du dieses Wort flatterhaft benutzt, denn du beschreibst eure Beziehung auch als Kolibri-Eiche.
Ja, und ich war nicht die Eiche. Was heißt das? Ich war nicht die Eiche. Also die Eiche war tatsächlich mein Mann. Ja. Der war groß, stabil, in sich ruhend. Und Eichen machen ja nicht so viel Wind und nicht so viel Gedöns wie die Vögel, die sich dann da auf ihn niederlassen.
Also ein toller Mann, toller Vater, Arzt. Wann hast du gemerkt, irgendwas läuft hier gerade nicht normal oder anders? Irgendwie tut sich hier was.
Ich glaube, das ist so die Summe an vielen kleinen Sachen, die einem auffallen. Also sicher ist es noch nicht bei einem Zettel Fußballtraining 16 Uhr Kinder hinbringen, so dass man denkt, oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Aber wenn sich sowas sehr häuft, dann fängt man irgendwann an zu denken, das läuft in keine gute Fahrbahn.
Er war ja erst Ende 40, dass man überhaupt dann
Anfang 50 an
Alzheimer denkt, ist wahrscheinlich nicht der erste Gedanke, ne? Sondern man denkt alles mögliche andere zuerst, oder?
Ja, ich glaube, wir waren relativ schnell mit der Diagnose und der war ja nicht blöd, der hatte nur Alzheimer, der wusste ein Jahr vorher schon so ein bisschen, wie es um ihn stand. Und weil er mir damals versprochen hat, ich kümmere mich, ist er erstmal zu einem Gastroenterologen, zu einem Lungenfacharzt, also zu lauter Kollegen, die ganz bestimmt keinen Alzheimer feststellen konnten. Und da hat er sich noch letztes Mal so ein bisschen Aufschub besorgt.
Interessanterweise hat ja dann der Arzt, der die Diagnose gestellt hat, auch dich angerufen und nicht ihn, um dir zu sagen, dass er Alzheimer hat. Wie war
der Moment
für dich? Ja?
Der war doof. Der war richtig doof. Ich glaube, dass er mich angerufen hat, das war einfach so der, des schnellen Ablaufs im Krankenhaus geschuldet. Aber ich dachte so, krass, das fängt früh an, dass ich jetzt die Verantwortung für ihn mit übernehme. Gleich bei dem allerersten Anruf ruft er nicht ihn an, den Kollegen, sondern mich.
Ja, so sollte es ja dann weitergehen und immer schlimmer werden, dass du immer mehr übernommen hast. Und du hattest ja schon 3 Kinder, du hattest einen Job nebenbei, du hast den Haushalt geschmissen und hast natürlich jetzt, wie du in deinem Buch schreibst, mehr und mehr auch ein 4. erwachsenes Kind dazugekriegt. War dir das in dem Moment klar, dass es so kommen könnte?
Nö, zum Glück nicht. Mhm.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Fehlt wahrscheinlich fast die Fantasie, muss man sagen, oder?
Ja, und das ist ja auch eine Gnade, wenn man da ein bisschen naiv reingeht. Mhm.
Was war für dich der Moment, wo du dachtest, ich kann vielleicht auch nicht mehr, das können wir gar nicht als Familie.
Der Moment?
Ja. Die Momente.
Also die Momente kamen jeden Tag 3-4 Mal oder mehrmals in der Woche. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen großen Moment des Zusammenbruchs, aber dieses Denken, oh krass, das ist einfach viel zu viel, das hatte ich ganz oft. Kleinere Minuten, dann kommt der Hund und wedelt und guckt einen an und sagt, kriege ich vielleicht ein Würstchen, während du da sitzt und heulst. Größere Momente. Ich weiß, dass es einen Moment gab, das war an so einem Freitagabend, wo ich auch überfordert, überlastet, alles war. Und dann habe ich meiner guten Nachbarin ein bisschen in den Hörer geheult und habe dann auch so gepöbelt über diese vielen gutmeinenden, aber doch hilflosen Sprüche. Du musst jetzt auch mal an dich denken. Wissen die Kinder denn schon davon? Oder mein Lieblingssatz war immer, redet ihr manchmal über die Krankheit? Ja, natürlich reden wir über die Krankheit, der ist ja Arzt, Mann. Und am nächsten Tag hatte ich dann auf meinem Handy das lustige Alzheimer-Bingo, wo sie diese ganzen Sprüche zusammen sortiert hat.
Die sind witzigerweise auch vorne im
Ja.
Wo du alle nochmal aufgeschrieben hast. Diese typischen Sprüche, die wahrscheinlich auch andere kennen, die Kranke.
Die sie ja auch zu mir gesagt hat und die ich wahrscheinlich aber auch zu irgendjemandem gesagt hätte, wenn er in der Krankheit nicht genau drinsteckt. Also davon ist man ja nicht frei. Es ist lieb gemeinte Hilflosigkeit gewesen. Aber wenn man die sehr, sehr oft hört, ja. 4-mal am Tag, 5-mal, du, ich bin immer für dich da, sag, wenn du was brauchst, dann steht's irgendwann, stand's mir drüber. Und dieses Alzheimer-Bingo hat geholfen, so ein ganz klein bisschen mich davon zu distanzieren. Ich durfte immer, wenn ich 3 in der Reihe hatte oder in der Spalte, durfte ich Bingo rufen und abends mir von ihr eine Piccolo-Flasche Sekt abholen.
Das heißt, wenn wieder 3 dumme Sprüche oder nicht gerade gern gehörte Sprüche kamen.
Naja, und das gibt einem ein ganz, ganz klein bisschen Selbstwirksamkeit zurück oder ein ganz klein bisschen dieser Humor, der schafft ja was Kluges, der schafft ein bisschen Macht in all der Ohnmacht, der schafft ein bisschen Distanz in all dem, ich glaube, ich kriege das nicht hin. Mhm. Und deswegen ist dieses Alzheimer-Bingo nicht zynisch, sondern nimmt einen ganz, ganz liebevoll in die Hand und sagt, okay, den nächsten Tag kriegst du auch noch hin. Und an die übernächsten denken wir jetzt erstmal nicht.
So ein bisschen wie Momo, immer nur den nächsten Meter, bevor man die ganze Straße hochschaut. Ja. Aber Diagnose Alzheimer, das ist ja leider keine Ausnahme. Rund 1 Million Menschen leiden derzeit darunter in Deutschland. Und es werden aufgrund demografischer Entwicklung immer mehr. Das Problem ist, Alzheimer ist nicht heilbar. Man kann die Symptome lindern und da hilft es, spielerisch am Ball zu bleiben. Celine Sonnenberg zeigt wie.
Spielen gegen das Vergessen. Hier im Hamburger Pflegeheim zum Heiligen Geist wird 3-mal die Woche die Spielekonsole angeworfen. Doch es geht nicht nur um Spaß. Die Spiele sollen auch das Gedächtnis trainieren und demenzerkrankten Bewohnern helfen.
Und schmeißen. Da muss man aufpassen. Wenn man denn auf den Sand fährt, dann wird es langsamer und wenn denn die LKWs kommen, muss man aufpassen, damit man nicht rauffährt und man gleich wieder abbiegen. Das macht Spaß.
6 verschiedene Spiele gibt es auf der Memore-Box. Gesteuert wird die Box alleine mit dem Körper. So werden Bewegung und Konzentration gefördert und ein Gemeinschaftsgefühl. Das Angebot ist beliebt. Und das, obwohl die Handhabung zunächst ungewohnt war.
Man muss ein bisschen am Ball bleiben und immer mal wieder versuchen. Und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm.
Ich muss das erst mal alles lernen. Ich habe das noch nie gemacht. Alles. Ich habe früher immer nur gearbeitet. Und ne, dann war es das. Für solche Sachen hatte ich noch keine Zeit.
Entwickelt hat die Idee das Hamburger Startup RetroBrain, die Digitalisierung und Altenpflege mehr verbinden wollen. Nisa Müller und Manuja Samrisi haben die Box gemeinsam auch hier in Hamburg etabliert.
Die Leute benutzen ja diese Spielkonsole, unsere Memore-Box, nicht, weil es vernünftig wäre, weil es ihnen dabei hilft, gesund zu bleiben oder dem Pflegesystem Kosten erspart, sondern sie benutzen sie, weil es ihnen Spaß bringt. Die Personen müssen sich bewegen, um zu steuern. Die Personen singen gemeinsam. Die Personen haben räumliche Navigation, die sie meistern müssen, also eine kognitive Herausforderung. Aber es ist alles getarnt, wenn man so will. Es ist ein Spiel.
Über 100 Einrichtungen in Deutschland nutzen die Box mittlerweile. Sie zeigt, Digitalisierung bietet Chancen in der Pflege, auch wenn es Herausforderungen gibt.
Bei den Mitarbeitenden bei uns war erstmal eine gesunde Skepsis vorhanden, weil Digitalisierung und Pflege, das ist nicht eine Liebesbeziehung, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist ein Lernprozess. Ich glaube, dass es auf dem Markt schon viele tolle Lösungen gibt, die wir zum Teil hier auch im Hospital zum Heiligen Geist, der ältesten Stiftung in Hamburg, auch zum Einsatz bringen. Allerdings bedarf es immer der Schulung der Mitarbeitenden. Und wenn die nicht gegeben ist, dann ist es ein Versäumnis, was sich dann auch auf andere Bereiche auswirkt.
Die Investition scheint sich auszuzahlen. Die Senioren im Heiligen Geist sind nach ihrer Spieleeinheit sichtlich zufrieden.
Erstens mal ist es, komme ich mit anderen Patienten zusammen. Bin ich eben allein in meinem Zimmer.
Das macht Spaß, ja. Es war etwas abwechslungsreicher hier.
Wenn man immer alleine ist, dann wird man wirklich dement. An was soll ich denn jetzt glauben? Oder worüber soll ich jetzt nachdenken? Da ist ja irgendwann nichts mehr. Und das, finde ich, ist hier schon bei mir jedenfalls besser geworden.
Computerspiele gegen Demenz. In der Praxis erfolgreich.
Du hast gerade sehr aufmerksam zugehört, aber zwischendurch auch mal schmunzeln müssen. Warum?
Da waren nur Frauen in dem Heim, ein Mann.
Weil nämlich diese Frauen niemanden haben, der sie zu Hause pflegt, während du als Frau deinen Mann gepflegt hast, wie es halt ganz oft ist. Als dein Mann erfahren hat, er hat Alzheimer, wie hat er denn reagiert? Ich meine, Anfang 50, ist ja ein Riesenschock. Wir haben ja gerade lauter alte Leute gesehen, das ist ja unser Bild auch von Alzheimer.
Westfälisch. Mhm. Er hat gesagt, wenn das mein Schicksal ist, dann bin ich bereit, das zu tragen. Und ich dachte, das geht aber nicht, dass du da jetzt, also ich flenne und du, aber so war das.
Wow. Und die Kinder, was haben die gesagt?
Die waren ja noch relativ klein, also 8, 10 und 12. Die Kleine hat sich gefreut, super, Papa ist jetzt immer nach der Schule zu Hause. Ich glaube, was das konkret bis in die letzte Konsequenz heißt, haben die alle nicht gewusst. Mhm. Aber wir haben sehr schnell, sehr früh und sehr offen mit ihnen geredet und uns war beiden wichtig, dass es mein Mann ihnen erklärt.
Wie hat er sich und wie hat sich euer Familienleben verändert dadurch, dass er in die Alzheimer-Krankheit gegangen ist? Das ist ja ein Prozess und wie schnell ist es vielleicht so geworden, dass er wirklich eben nicht mehr selbstständig war?
Vielleicht wurde er eher gegangen, als dass er gegangen ist. Das ist vielleicht eher ein passives Hinschieben. Wir hatten, glaube ich, also er hat nicht mehr gearbeitet, das hat sich ganz konkret am Anfang geändert. Und wir haben dann ganz, ganz viele helfende Hände gehabt. Ich sage immer, ich glaube, wir waren auch die einzigen Corona-Gewinner, weil das war dann auch in der Zeit. Und dann war das natürlich super, drei Kinder zu Hause. Es waren Alltagshelfer da, es war ein Student da, der bei uns gewohnt hat. Also konnte ich auch viel leichteren Herzens zum Arbeiten gehen. Mhm. Es war immer jemand da, der nach ihm geschaut hat.
Und das war auch nötig. Es musste immer jemand da sein, der nach ihm schaut. Er selber ist ja immer dann am Anfang gerade noch, schreibst du auch in dem Buch, in den Wald gegangen, immer mit dem Hund noch spazieren gegangen und hat Holz gesammelt und geschnitzt.
Ja, der hat tatsächlich über die Krankheit, das hat er vorher gar nicht gemacht, über die Krankheit das Schnitzen für sich entdeckt. Mhm. Nicht das figürliche Schnitzen, aber der hat so ein bisschen dem Totholz Nachhilfe gegeben. Ja, genau, da sieht man es. Und hat wunderbare Stöcke aus dem Wald mit nach Hause gebracht und hat stundenlang geschnitzt. Und eine befreundete Ergotherapeutin, die hat mal gesagt, probier mal aus, Katrin. Das ist krass, wenn man anfängt, so mit dem Beitel das Holz zu bearbeiten, dann hört man auf zu denken. Mhm. Man muss überlegen, in welcher Hand halte ich das, wie tief gehe ich mit dem Beitel rein, in welche Richtung. Und das Grübeln, das hat aufgehört. Mhm. Und dann kam meine gute, gute Nachbarin, und die eigentlich Porträtfotografin ist, und sagte irgendwann mal, Matthias, komm, halt mal den Stock so. Und dann haben sie daraus eine Porträtreihe gemacht. Nicht mit Gesichtern, sondern mit Totholz.
Ich finde auch interessant, was die Fotografin, die vorhin gesagt hat, dass mit der Freilegung bildet er ab, was ihn stückweise im Hirn eigentlich zerstört. Also dieses Freilegen von der Verästelung. So schreibst du es im Buch.
Ich glaube, das ist eine sehr liebevolle, sehr akademische Interpretation. Das hätte er jetzt so ein bisschen weggewischt und gesagt, nein, also...
Zu sehr Westfale.
Ja.
Für so viel Kunst hätte er keinen Sinn gehabt. Dein ältester Sohn, Oskar, der hat ein Buch über die Krankheit seines Vaters geschrieben, und zwar schon vor dir. Da war er gerade mal 15. Und dieses Buch hat einen interessanten Titel, vom Privileg, einen kranken Vater zu haben.
Ja, der kam da morgens in die Küche und sagte, Mama, ich schreibe jetzt ein Buch. Ich weiß auch, wie ich das nenne.
Ja.
Ich werde das Buch nennen, vom Privileg, einen kranken Vater zu haben. Siehst du, Mama, ich sieh's dir an, du findest den Titel auch gut. Und,
aber warum Privileg?
Naja, weil die Kinder sehr früh gelernt haben, dass es eben nicht nur eine Schlucht gibt, in die man fällt, sondern dass jede Schlucht auch so zwei, drei Sonnenstrahlen hat. Die sind wahnsinnig früh erwachsen geworden, die können in alle Länder der Welt reisen, sind sehr selbstständig, die haben ein sehr feinstoffliches Empfinden für Katastrophen, für echte Katastrophen, für Pseudokatastrophen. Als wir neulich Mäuse im Haus hatten, das war wie ein Uhrwerk, die drei. Also der eine nimmt muttermütterlich in den Arm, wird schon. Der andere versuchte, die Mäuse zu fangen. Der dritte hielt die Haustür so auf. Also so ein gutes Räderwerk aus sozialer Kompetenz, aus Pragmatismus, aus, das ist wirklich keine Katastrophe, Mama, das haben die gelernt.
Und zwar schon sehr jung und sehr früh, und haben dann eben Oskar das Buch schon sehr früh geschrieben. Du schreibst in dem Buch, dass Morbus Alzheimer eine besondere Herausforderung für den postmodernen Menschen ist. Als Krankheitsbild, warum?
Weil er die Autonomie angreift und wir wollen alle autonom sein. Es gibt gute und ganz spannende Untersuchungen, dass es in Klöstern, also Nonnen und Mönche, besonders spät den Alzheimer überhaupt erst diagnostiziert bekommen. Da kann man sehr, sehr lange unentdeckt mit Alzheimer weiterleben. Und das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, dass es einen sehr strukturierten Tagesablauf gibt. Zum Beispiel, dass jeder da seine sehr bekannten Aufgaben hat. Und manchmal denke ich, es kann aber auch daran liegen, dass so ein klösterliches Leben ja eine relativ hohe Anforderung an Entindividualisierung mit sich bringt. Mhm.
5 Jahre hast du deinen Mann gepflegt zu Hause, und dann habt ihr entschieden, dass er ins Heim geht. Wie schwer ist dir das gefallen, diese Entscheidung zu treffen? Oder habt ihr die gemeinsam getroffen? Ging das noch gemeinsam?
Er hat die getroffen. Mhm. Er hat die am Anfang seiner Erkrankung getroffen und hat gesagt, für mich ist der Zeitpunkt gekommen, wenn ich meinen Kindern nicht mehr gut tue. Und irgendwann war die Summe aus Katastrophen, kleinen Katastrophen so viel, dass wir wussten, das geht nicht mehr.
Kleine Katastrophen heißt, wo er besonders viel Pflege brauchte, oder?
Nee, Pflege brauchte er nicht, aber wo einfach Sachen schiefgegangen sind, wo wir organisatorisch und emotional und also wo wir einfach den Alltag nicht mehr so stemmen konnten. Mhm. Und das war gar keine Entscheidung, die wir getroffen haben, sondern eigentlich hat die Entscheidung uns getroffen. Also irgendwann war sie da, da war das dann nicht mehr zu diskutieren.
Und als er dann im Heim war, schreibst du, hat er sich auch sehr wohl gefühlt, also war fast erleichtert.
Ja, das war verrückt. Der alte Westfale war gerne im Heim. Mhm. Es war ja nicht sehr lange, dass er da war, ich glaube nur fünf Wochen oder so. Aber interessanterweise ist er gerne in eine Einrichtung gegangen. Hätte ich nie vorher gedacht. Nie.
Kannst du dir das erklären?
Na, ich kann Erklärungsversuche geben. Ich weiß nicht, ob sie stimmen, aber es war natürlich ein Ort, wo es viel weniger Regeln gab als bei uns zu Hause. Wir waren ein großer Haushalt mit 3 Kindern und Studenten, die da gewohnt haben. Das gab da schon mehr oder weniger natürlich Regeln, damit so ein Ablauf funktioniert. Mhm. Und im Heim gab es die weniger.
Er ist nach 5 oder 6 Wochen gestorben. Und du hast im Buch an einer Stelle mal geschrieben, dass du dir manchmal gewünscht hättest, dein Mann wäre tot. Aber noch mehr hast du dir gewünscht, dass er lebt. Aber er hat tot mit mir zusammengelebt, so schreibst du es.
Es war so ein Zwischenreich. Ja. Ja. Und wahrscheinlich ist dieses Zwischenreich so schwer aushaltbar, weil man weiß, es wird schlechter, aber man hat so wenig einen finalen Zeitpunkt, eine Form. Mhm. Als er tot war, hatte unsere Trauer eine Form.
Hast du dich trotzdem manchmal geschämt, dass du solche Gedanken überhaupt hattest, dass man sich manchmal vorstellt, wie wäre es, wäre es
vorbei? Oh, ich habe mich für ganz viel geschämt. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich das nicht richtig ordentlich alles schaffe. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich vor den Kindern flenne. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich so viele immer um Hilfe bitten musste. Ich glaube, die Scham gehört einfach mit dazu. Ich habe mich auch manchmal geschämt, dass ich mich geschämt habe.
Ja, glaube ich. Dass man sich dann fragt, warum schäme ich mich jetzt? Mhm. Du hast auch dann geschrieben, dass der Verlust, als er dann eben nicht mehr da war, dass dir dann natürlich der Mensch, klar, fehlte, dein Lebenspartner. Aber du hast auch das Gefühl gehabt, es ist so eine ganz andere Leere da, die keine Form findet. Wie meintest du das?
Na, der Resonanzpartner fehlt ja auch. Also wenn ich früher mit verrückten Ideen nach Hause gekommen bin, dann hatte ich jemanden, der sagte schon im Flur, egal was du jetzt sagst, ich bin dagegen. Das fiel weg.
Ja.
So. Wenn ich das jetzt meinem Hund erzähle, sagt der Hund, super, krieg ich ein Würstchen? Mhm.
Das ist jetzt wie lange her, dass du jetzt verwitwet bist? Überhaupt das Wort Witwe für sich zu benutzen, machst du das?
Ja, klar. Mhm. Wie soll ich das sonst nennen? Mhm. 1,5 Jahre ist das her.
Und wie geht's dir heute damit?
Heute gerade ein bisschen erkältet, aber sonst ganz gut.
Aber also insgesamt, dass du sagst, 1,5 Jahre ist es jetzt her, das zu verarbeiten, reicht wahrscheinlich noch nicht.
Es gibt ganz spannende Untersuchungen von Trauerforschern in Amerika, die nach 9/11 große Studien gemacht haben, wie Trauernde sich so verhalten. Und das Spannende ist, dass sie herausgefunden haben, 85% aller Trauernden leben weiter, indem sie am nächsten Tag aufstehen, Kaffee kochen, die Geschirrspülmaschine ausräumen, zur Arbeit gehen. 15% ungefähr, so sagt die Forschung, braucht professionelle Hilfe. Und ich glaube, ich gehöre zu den 85%, die aufsteht, Geschirrspülmaschine anschmeißt, Kinder weckt, nochmal weckt.
Alltag, Struktur, Aufgaben.
Ja.
Es ist Freitag, Themenwechsel. Und freitags, du kennst unsere Sendung, du bist Hamburgerin, im Norden schaut man natürlich das. Und Sie wissen ja, freitags ist Rainer Sass-Tag. Und zwar seit 33 Jahren, so lange schwingt Rainer schon für uns den Kochlöffel. Und seine Rezepte sind natürlich der absolute Renner. Doch jetzt müssen Sie ganz, ganz tapfer sein und wir auch. Rainer, unser Rainer, die Mutter aller Kochshows, möchte kürzer treten und doch tatsächlich in den Ruhestand gehen. Das macht er ausnahmsweise mal ganz leise und mit wenig Tamtam. Nächste Woche wird er übrigens 70 und jetzt mit einer großen Träne im Knopfloch. Lieber Rainer, deine letzte Ausgabe von Das schmeckt.
Servus, grüß Gott, hallo meine Damen und Herren. Wer Lust auf Zwiebel hat, wer Lust auf Knoblauch hat und wer Lust auf Bärlauch hat, das ist nämlich alles hier drin. Das riecht traumhaft und köstlich. Wir machen heute Gnocchi mit so einer kleinen Soße, eher so ein Öl aus Bärlauch. Und dazu gibt es gehackte, gebratene Garnelen. Und ich habe die Kartoffel für Gnocchi schon gekocht und hier ganz einfach in so einer Presse ausgedrückt. Und dann werden die auf so einen breiten, großen Teller oder eine Schale gegeben. Man kann das Ei dazugeben, man kann schon das Mehl dazugeben und ein ganz klein bisschen Butter, nämlich genau 50 Gramm, so ein bisschen warm gemacht. Einfach damit rein. Das Ganze wird mit Salz und Muskat verrührt und hinterher gekocht. Gucken Sie sich das an, hier steht schon die Maschine für das Bärlauchöl und so wird eine Rolle geschnitten. Der Teich muss richtig schön geknetet werden. Das ist ganz, ganz wichtig, meine Damen und Herren. Das merken Sie an der Konsistenz auch. Da können Sie noch ein bisschen Mehl dazu nehmen. Und dann drehe ich hier so eine Rolle ab. Gucken Sie sich das an. Und dann werden daraus meine großen Gnocchis gemacht. Ich mache nämlich nicht so eine kleinen Dinger und auch nicht mit Rillen obendrauf, wo angeblich die Soße besser dran haftet. Nein, so schöne Gnocchis will ich haben. Gucken Sie sich das wirklich an. Und dann ziehen Sie so lange, bis sie so langsam nach oben kommen. Aber wichtig ist, wenn sie oben sind, müssen sie auch noch bestimmt 5-6 Minuten so langsam oben ziehen, sonst werden die Dinger nicht gar. Das ist ganz wichtig. Also oben nur tanzen und dass die gut sind, das langt nicht. Hier habe ich schon Olivenöl und Bärlauch angemixt. Und dann kommt das Olivenöl so lange dazu, bis sie die Konsistenz haben, die sie wollen. Nämlich nur so eine ganz feine. Noch einmal den hier. Und wir machen mit Garnelen weiter. Beim Garnelenkauf, meine Damen und Herren, ist es wichtig, dass Sie Wildfang kaufen und ein bisschen Geld ausgeben. Lieber eine Garnele weniger als irgendwie so einen ganz, ganz billigen Kram, der nur nach Medizin schmeckt. Also das ist eine Wildfanggarnele und die habe ich in so große Brocken geschnitten. Und diese Brocken haben vielleicht eine Minute Garzeit oder so. Also ganz, ganz schnell, damit sie innen ein bisschen glasig noch sind. Hier ist eine beschichtete Pfanne, ist idealer Partner für diese Garnele, weil nichts anbrennt und trotzdem alles sofort heiß wird. Da kommt Schalotte dazu, klitzeklein gehackt, dass man sie kaum merkt. Dann wird das Ganze ganz einfach mit ein bisschen Meersalz und mit einem ganz kleinen Hauch Zucker hier gewürzt. Und dann wird abgelöscht, und zwar in diesem Tempo. Mit einem ganz, ganz, ganz bisschen Sahne, wirklich nur so ein Hauch. Und mit einem ganz kleinen bisschen Weißwein, auch ganz wenig. Die Zitrone dazu, den Saft von so einer Ecke hier, das Ganze zur Seite geben. Fertig ist die Garnele. Sie kriegen 3 Tipps, ich richte an. Die Kartoffeln, meine Damen und Herren, müssen kochend heiß gepresst werden. Dann geht es einfacher, als wenn sie kalt werden. Ich liebe die Gnocchis groß und kräftig. Sie können allerdings auch so kleine, feine machen. Auch nicht schlecht. Das ist die ideale Konsistenz für mein Bärlauchöl. Sie können noch Zucker, Pfeffer oder Salz zugeben. Aber so muss es vom Löffel fließen. Kochfinale, meine Damen und Herren. Für mich das große Finale. Das ist meine letzte Sendung für das. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen, für die ganzen Rezeptanfragen. Ohne euch wäre ich Godex. Und deshalb gibt es heute Gnocchi mit Garnelen als Abschiedsschmaus. Gucken Sie sich den Teller noch mal an. Und im Glas habe ich einen grauen Burgunder vom Kaiserstuhl. Und den trinke ich diesmal aus. Auf euer Wohl und danke. Und tschüss. Oh. Und dann schmeckt auch das Zeug noch nicht.
Oh Mann, Rainer. Oh, ich lache jetzt, aber mir ist gar nicht danach. Das Glas hast du jetzt wirklich verdient. Danke für diese in jeder Hinsicht köstlichen Jahre mit dir. Mach's gut. Ich vermissen dich jetzt schon. Mann, kann man sich gar nicht vorstellen, die Sendung ohne Rainer. Ich bin gespannt, was er so alles noch im Schilde führt, was er stattdessen macht mit der Zeit. Katrin, jetzt, wo du diese Erfahrung gemacht hast, gibt es was, wo du oder was du gerne anderen Menschen sagen würdest, wenn sie vor so einer lebenseinschneidenden Krankheit stehen, die sie gemeinsam als Familie schultern müssen, wo du sagst, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, wäre es vielleicht leichter gewesen für uns, was du anderen gerne mitgeben würdest?
Nee.
Nee, kann so wie du keine Ratschläge mochtest, machst du jetzt auch keine.
Mhm. Ich hätte zu viel Respekt davor, dass mir die anderen wirklich mit kalter Wut auch ins Gesicht springen. Natürlich gibt es eine ganze Menge an super guter Pflegeberatung. Alzheimer-Gesellschaft ist super, aber ich finde es so vermessen, wenn man sagt, ja, mit ein bisschen. Und es ist ja gerade nicht wie in dem Rezept. Man nehme eine Prise davon und eine Prise davon und dann schmeckt das hinterher lecker.
Vielleicht ist Gute, wenn man kann es schaffen. Du zeigst, man kann es schaffen. Andere zeigen, man kann es schaffen. Aber es tut natürlich weh. Wir drücken dir ganz fest die Daumen und allen anderen auch. Morgen kommt Marina Weißband, ganz anderes Thema. Politikerinnen freuen wir uns auch sehr drauf. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. 18:45 hier bei Das. Und Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Und danke dir für das Vertrauen.
Danke.